Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Hüseyin Bol
und Esra Erdoğan. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19, unsere Mittagssendung in 19 Meter Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31 Meter Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Sendereien Ruhmreiche türkische Sportler, Thema des Tages und Persönlichkeiten der türkischen Welt. Abschließend hören Sie Musik. Nun die Nachrichten.
Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat gesagt, wie schon in den vergangenen 23,5 Jahren haben wir unsere Jugend in allen Bereichen entschlossen, unterstützt und bestmöglich in sie investiert. Wir werden weiterhin Seite an Seite mit unserer Jugend den Weg zu unseren Zielen für das Türkei-Jahrhundert beschreiten. Präsident Erdoğan traf anlässlich des Atatürk-Gedenktages des Jugend- und Sportfests zum 19. Mai in der Nationalbibliothek im Präsidialkomplex mit Jugendlichen und Nationalsportlern zusammen. In seiner Rede betonte Präsident Erdoğan, dass sie gemeinsam mit nationalen Sportlern, die stolz die türkische Flagge in aller Welt schwenken, und mit jungen Menschen aus 81 Provinzen sowie aus verschiedenen Ländern zusammen sein, die sich durch ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und ihre vorbildliche Persönlichkeit hervorgetan hätten. Präsident Erdoğan erinnerte daran, dass die erste Seite des Epos des nationalen Kampfes am 19. Mai 1919 mit der Tinte der Unabhängigkeit und Zukunft der Nation von der Jugend Anatoliens geschrieben wurde. Erdoğan erinnerte daran, wie geeint die Nation in jenen schweren Tagen war, als die drohende Gefangenschaft den Himmel verdunkelte und sie den Besatzungstruppen eine vernichtende Niederlage beibrachte. Präsident Erdoğan erteilte anschließend den Jugendlichen das Wort. Auf die Frage eines jungen Menschen, der ihn daran erinnerte, dass Präsident Erdoğan häufig mit jungen Menschen zusammentreffe und fragte, wie fühlen Sie sich dabei, mit uns zusammenzukommen? Welche Vorteile haben Sie davon? Erdoğan sagte, ein Student, der in der Schweiz lebt, fragte Erdoğan, welchen Rat er Studenten geben könne, die im Ausland studieren. Präsident Erdoğan leitete die Frage an den Minister für Jugend und Sport, Osman Aşkınbak, weiter. Minister Bak riet jungen Menschen, nach Türkei zurückzukommen und ihrem Land in den Bereichen Wissenschaft, Technologie und Sport zu dienen. Das Türkei-Jahrhundert ist das Jahrhundert der Jugend, das Jahrhundert des Sports. Deshalb vertrauen wir unserer Jugend. Wir schreiten in Technologie, Sport, Kultur und allen anderen Bereichen mit Zuversicht voran, um ein starkes Türkei zu schaffen. Er fügte hinzu, ihr werdet sagen, wir werden gewinnen. Ein anderer Student sagte, dass die Fußballnationalmannschaft nach 24 Jahren wieder an der Weltmeisterschaft teilnimmt. Die Gruppe, in der sich auch Türkei befindet, bestehe aus den USA, Paraguay und Australien. Wie stehen unsere Chancen? Wie weit können wir kommen? Minister Bak erklärte, Spanien, Argentinien und Frankreich zählten zu den Favoriten der Weltmeisterschaft. Wir können aber für eine Überraschung sorgen. Daraufhin erwiderte Präsident Erdoğan, sagen Sie nicht, wir können eine Überraschung machen, sondern wir werden gewinnen.
Das israelische Außenministerium veröffentlichte über den Social-Media-Account des US-amerikanischen Unternehmens X eine Erklärung zum Angriff der israelischen Armee auf die Global Summit Flotilla. In der Erklärung hieß es, alle 430 Aktivisten der Global Summit Flotte, die die Blockade des Gazastreifens durchbrechen und humanitäre Hilfe liefern wollten, seien festgenommen und auf Schiffe der israelischen Marine gebracht worden. Die Schiffe mit den Aktivisten seien auf dem Weg nach Israel und sie könnten sich mit den Vertretern der Konsulate ihrer Länder in Israel treffen. Die Frühjahrsmission 2026 der Global Summit Flotte, die die israelische Blockade des Gazastreifens durchbrechen und lebenswichtige humanitäre Hilfe liefern sollte, war in der Nacht des 29. April wenige Seemeilen von der Küste Kretas außerhalb griechischer Hoheitsgewässer auf illegale Weise von der israelischen Armee angegriffen worden. Bei dem Angriff in internationalen Gewässern, 600 Seemeilen vor Gaza, hatte die israelische Armee 177 Aktivisten festgenommen und sie misshandelt. Am 18. Mai griff die israelische Armee eine Flotte bestehend aus 50 Booten mit 428 Aktivisten aus 44 Ländern an und hielt sie illegal fest, während sie in internationalen Gewässern in Richtung Gaza unterwegs waren. An Bord der Flotte befanden sich 78 türkische Teilnehmer. Im August 2025 hatte die israelische Armee einen ähnlichen Angriff auf die Global Summit Flotte durchgeführt, die aus mehr als 40 Booten mit 500 Aktivisten aus über 44 Ländern bestand und ebenfalls in Richtung Gaza unterwegs war.
Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump würden die Vereinigten Staaten rasch auf ein Ende des Krieges mit dem Iran hinarbeiten. Wir werden diesen Krieg sehr schnell beenden. Sie wollen unbedingt ein Abkommen, sie haben es satt, sagte Trump im Weißen Haus. Ich denke, wir werden das sehr schnell hinter uns bringen und sie werden keine Atomwaffen mehr besitzen. Hoffentlich gelingt uns das auf eine sehr friedliche Art und Weise, fügte Trump hinzu.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Die Polizei von San Diego hat mehr als 30 Schusswaffen und eine Armbrust in Wohnungen sichergestellt, die mit den jugendlichen Schützen in Verbindung stehen, die in einer Moschee 3 Menschen getötet hatten, wie Behörden bestätigten. Mark Remley, Sonderagent und Leiter des FBI-Büros in San Diego, erklärte, die Strafverfolgungsbehörden hätten 3 Durchsuchungsbefehle in Wohnungen der Verdächtigen vollstreckt und dabei in 2 der Objekte zahlreiche Pistolen, Gewehre, Schrottflinten, Munition, taktische Ausrüstung und Elektronikgeräte sichergestellt.
Nach dem Ebola-Ausbruch im Kongo bewertet die Weltgesundheitsorganisation den Einsatz experimenteller Impfstoffe. Die Weltgesundheitsorganisation reagiert mit wachsender Besorgnis auf den raschen Anstieg der Ebola-Fälle in der Demokratischen Republik Kongo. Bislang wurden mindestens 500 Verdachtsfälle und 130 Todesfälle gemeldet. Zu Beginn des Ausbruchs waren es noch rund 200 Fälle und 65 Todesfälle. Experten gehen davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen weit höher liegen. Der aktuelle Ausbruch wird durch den Bungo-Stamm verursacht, für den es bislang weder zu einem zugelassenen Impfstoff noch eine anerkannte Behandlung gibt. Die bestehenden Impfstoffe schützten lediglich gegen den 1976 identifizierten Zaire-Stamm. Die Weltgesundheitsorganisation prüft daher den Einsatz experimenteller Impfstoffe und Medikamente. Besonders besorgniserregend ist die schwache Gesundheitsinfrastruktur in der Region sowie der akute Mangel an Schutzausrüstung wie Handschuhen, Masken und Schutzbrillen. Die Sterblichkeitsrate des Bundibungo-Stammes liegt selbst bei vorhandener Behandlung zwischen 30% und 50%. Auch die Ausbreitung auf Nachbarländer bereitet Sorgen. In Uganda wurde bereits ein Fall in der Hauptstadt Kampala registriert und ein infizierter US-Bürger wurde zur Behandlung nach Deutschland verlegt. Ruanda schloss seine Grenzen zur Demokratischen Republik Kongo, während einige Länder Einreisebeschränkungen für Reisende aus der Region verhängten. Die Weltgesundheitsorganisation entsandte über 40 Experten und 12 Tonnen medizinisches Material in die Region. Anhaltende bewaffnete Konflikte, die Vertreibung von mehr als 100.000 Menschen in den letzten 2 Monaten sowie eingeschränkter Zugang zur Gesundheitsversorgung erschweren die Eindämmung des Ausbruchs erheblich.
Der Chef der UN-Atomaufsichtsbehörde, Rafael Grossi, hat davor gewarnt, dass ein direkter Angriff auf das Atomkraftwerk Barakah in den Vereinigten Arabischen Emiraten schwerwiegende radioaktive Folgen haben könnte. Grossi erklärte in einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats nach einem Drohnenangriff auf die Anlage, die Situation sei äußerst besorgniserregend.
Die UN-Sonderberichterstatterin für Folter Alice Jill Edwards hat Israel vorgeworfen, die humane Behandlung palästinensischer Gefangener grob zu missachten. Sie warnte, dass die nach dem 7. Oktober 2023 eingeführten Notstandsmaßnahmen die Gefangenen Folter, sexueller Gewalt und möglicherweise rechtswidrigen Todesfällen ausgesetzt hätten. In einer Erklärung am Dienstag schilderte die Berichterstatterin etwas detailliert die Vorwürfe schwerer Misshandlungen, Elektroschocks, Zwangshaltungen, Schlafentzug, Hunger und lange Haft ohne Kontakte zur Außenwelt in israelischen Einrichtungen.
Tausende Arsenal-Fans strömten ins Emiratsstadion, um den ersten Premier League-Titel seit 22 Jahren zu feiern, nachdem Manchester City gegen Bournemouth 1:1 gespielt hatte. City hätte gewinnen müssen, um den Titelkampf bis zum letzten Spieltag hinauszuzögern. Doch die Cherries bauten ihre Serie von 17 ungeschlagenen Ligaspielen aus und sicherten sich damit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Teilnahme am Europapokal. Israel hat nach eigenen Angaben alle Aktivisten.
Meine Damen und Herren, Sie hörten die Nachrichten.
Sie hören Heralde von Tan Taşçı.
Kaybolmuşum, kalmışım sende. Kime gitsem, ne söylesem, bilmem bu halde. Hiç kendinle yormam öyle, zorluk olmam el aleme. Umarım nazım geçer senin haneme. Böyle isyan etmem ben genelde. Koştum, çok yoruldum tabii ben de. Aynı bakmamışsın benle bir yerde. Bakmamışsın belli bir yerde. Zaten sevmemişsin herhalde. İsyan etmem ben genelde. Koştum çok yoruldum tabii ben de. Aynı bakmamışsın benle bir yerde.
Reiche türkische Sportler.
Heute erzählen wir Ihnen die Geschichte eines der Spieler, die im Weltfußball die hellste Spur für den türkischen Fußball hinterlassen haben. Mit seiner Ballkontrolle, seinem Dribbling und seiner Spielintelligenz begeisterte er Europa bei Atletico Madrid unter Diego Simeone und stand später beim FC Barcelona gemeinsam mit Messi, Neymar und Suarez auf dem Platz. Arda Turan, lausche mir dieser einzigartigen Geschichte von den engen Straßen Bayrampaşa's zu den Strahlenlichtern der La Liga und weiter zu neuen Erfolgen auf dem Trainerstuhl. Arda Turan wurde am 30. Januar 1987 im Istanbuler Stadtteil Bayrampaşa geboren. Seine Fußballkarriere begann er im Alter von 10 Jahren beim Amateurverein Altıntepe Makarspor in seiner Heimat. Im Jahr 2000 bestand er die Auswahlprüfung der Jugendabteilung von Galatasaray und entwickelte unter der legendären Führung von George Hagi seine Ballkontrolle und Spielintelligenz weiter. In der Saison 2004-2005 stieg er in die erste Mannschaft von Galatasaray auf, verbrachte jedoch die Rückrunde der Saison 2005-2006 leihweise bei Manisaspor, um Erfahrung zu sammeln. Dort erzielt er 2 Tore. Nach seiner Rückkehr wurde er schnell zu einer unverzichtbaren Figur. Im Alter von 22 Jahren wurde er vor der Saison 2009-2010 zum Kapitän von Galatasaray ernannt und übernahm das legendäre Trikot mit der Nummer 10, das zuvor von Metin Oktay und Hagi getragen worden war. Nach beeindruckenden Leistungen in seinen letzten 4 Jahren bei Galatasaray weckte Arda Turan das Interesse des spanischen Clubs Atletico Madrid. Im August 2011 wechselte er für 12 Millionen Euro und wurde damit zum teuersten aus Türkei transferierten Spieler jener Zeit. In 4 Spielzeiten bei Atletico Madrid absolvierte er 178 Pflichtspiele und erzielte 22 Tore. Er gewann insgesamt 5 Titel, die UEFA Europa League, den UEFA Supercup, den Königspokal, die La Liga und den spanischen Supercup. Besonders herausragend waren 2 Erfolge. In der Saison 2011-2012 trug er mit einer Vorlage für Falcao im Finale der UEFA Europa League gegen Atletico Bilbao maßgeblich zum Titelgewinn bei. In der Saison 2013-2014 war er einer der Schlüsselspieler der Mannschaft, die die Dominanz von Barcelona und Real Madrid durchbrach und die La Liga gewann. 2014 wurde er von The Guardian auf Platz 38 der 100 besten Fußballer der Welt gewählt, als einziger in Türkei geborener Spieler auf dieser Liste. Im Jahr 2015 wechselte Arda Turan für 41 Millionen Euro zum FC Barcelona und wurde damit zum teuersten Transfer der türkischen Fußballgeschichte bis dahin. Aufgrund einer Transfersperre konnte er in seinem ersten Monat nicht spielen, doch nach seinem Debüt machte er sofort Eindruck. Am 7. Dezember 2016 erzielte er in der Champions League gegen Borussia Mönchengladbach einen Hattrick und wurde damit der 6. Spieler in der Geschichte Barcelonas, dem dies gelang, neben Messi, Ronaldinho, Rivaldo, Eto und Neymar. Mit Barcelona gewann er weitere 5 Titel, den UEFA Supercup, die FIFA Club Weltmeisterschaft, die La Liga, den Königspokal und den spanischen Supercup. Insgesamt gewann Arda in Spanien 10 Trophäen und wurde damit zum türkischen Spieler mit den meisten internationalen Titeln. In der türkischen Nationalmannschaft absolvierte Arda Turan 100 Länderspiele und erzielte 17 Tore. Er ist der 6. meist eingesetzte Spieler der Geschichte von Türkei. Bei der Europameisterschaft 2008 spielte er eine Schlüsselrolle beim Einzug ins Halbfinale und wurde anschließend in die 11 des Turniers gewählt. 2020 kehrte er zu Galatasaray zurück und beendete am 12. September 2022 seine aktive Karriere. Danach schlug er die Trainerlaufbahn ein und übernahm 2023 Eyüpspor. In der Saison 2023-2024 führte er den Club erstmals in die Super League. Nach diesem Erfolg unterschrieb Arda Turan im Jahr 2025 beim traditionsreichen ukrainischen Club Schachtar Donezk. Heute stellt er dort seine taktische Intelligenz als Trainer unter Beweis. Er kombiniert die defensive Disziplin, die er von Simeone gelernt hat, mit der offensiven Vielfalt Barcelonas und bringt so moderne Fußballprinzipien an die Seitenlinie. Seine Geschichte ist die eines Weges von den engen Straßen Bayrampaschas bis ins Camp Nou und weiter zum strategischen Kopf eines europäischen Topvereins. Die Geschichte von Arda Turan zeigt, was möglich ist, wenn Talent auf Entschlossenheit trifft. 100 Länderspiele, 10 europäische Titel, ein historischer Hattrick in der Champions League und nun eine neue Bühne als Trainer bei Schachtar Donezk. Arda Turan bleibt einer der größten Namen, die der türkische Fußball der Welt geschenkt hat. Wir grüßen ihn mit Respekt, Stolz und Anerkennung. Auf Wiederhören.
Ruhmreiche türkische Sportler.
Meine Damen und Herren, es geht weiter mit türkischer Musik, gesungen von Ersay Üner Üzdü.
Kendimden değildim emin, ondan olduğum kadar yanıldım, kırıldım, dağıldım azar azar. Ne fallar doğru çıktı, ne de aşka değdi nazar. Kimi sevsen böyle büyük, gelir ayarını bozar, bozar. Kafasında kurar, kurup kurup yorar, bitene kadar. Gidene kadar üzdü, beni çok üzdü, boşuna küstü, doymadı göz yaşlarıma sustu, acıma bastı, yarama kesmedi, yetmedim ona. Üzdü, beni hep üzdü, boşuna küstüm, doymadı göz yaşlarıma sustu, acıma bastı, yarama kesmedi, yetmedi ona. Kendimden değildim emin, ondan olduğum kadar yanıldım, kırıldım,
azar azar Ne hallar doğru çekti Ne de aşka değdi nazar Kimi sevsen böyle büyük Gelir ayarını bozar Bozar Kafasında kurar Kurup kurup yorar Bitene kadar Gidene kadar Üzdü Beni çok üzdü Boşuna küstü Doymadı göz Yaşlarıma sustu Acıma bastı Yarama kesmedi Yetmedim ona Üzdü Beni hep üzdü Boşuna küstü Doymadı göz Yaşlarıma sustu Acıma bastı Yarama kesmedi Yetmedim ona
Die Menschen haben seit jeher versucht, die Zeit zu messen, indem sie den Sonnenaufgang, die Mondphasen und den Wechsel der Jahreszeiten beobachteten. Dieser Versuch brachte im Laufe der Geschichte Dutzende verschiedene Kalender hervor. In Türkei gilt heute der gregorianische Kalender. Doch vielen ist nicht bewusst, dass die heutigen Wochentagsnamen ihre endgültige Form vor etwa 100 Jahren erhielten, die Monatsnamen vor rund 70 Jahren. Die Details dazu erfahren wir aus einem Artikel von Uğur Becerikli für TRT Haber. Das am 26. Dezember 1925 verabschiedete Gesetz über die Einteilung des Tages in 24 Stunden wurde am 2. Januar 1926 im Amtsblatt veröffentlicht und trat in Kraft. Weltweit gilt meist der Sonntag als erster Wochentag. In Türkei hingegen wurde der Montag als erster Tag der Woche festgelegt. Die Wochentage wurden als Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag bestimmt. Bei dieser Benennung spielte die seit der osmanischen Zeit bestehende Gewohnheit eine wichtige Rolle. Das Wort Woche stammt aus dem persischen Heft und bedeutet sieben. Pazar bedeutet Ort, an dem gegessen wird, während Erte im Alttürkischen Morgen bedeutet. Salı ist ein arabisches Wort für drei. Cuma bedeutet ebenfalls im Arabischen Versammlung. Çarşamba leitet sich vom persischen Sehar Şembe ab und bedeutet vierter Tag. Der Donnerstag wurde früher je nach Zählung ab Sonntag als vierter Tag bezeichnet. Auch Penc Şembe, fünfter Tag, wurde aus dem Persischen übernommen und entwickelte sich zu Perşembe. Mit dem am 10. Januar 1945 verabschiedeten Gesetz wurden die Monatsnamen ein letztes Mal geändert, 1946 eingeführt. Seit 70 Jahren werden die Monate in dieser Form verwendet. Mit dieser Änderung wurden die Monate Teşrini Evvel zu Oktober, Teşrini Sani zu November, Kanuni Evvel zu Dezember und Kanuni Sani zu Januar. Damit wurden drei Monatsnamen türkisch geprägt, während die übrigen größtenteils aus der osmanischen Zeit übernommen wurden. März, Mai und August haben lateinische Ursprünge. Februar, April, Juni und September syrische Wurzeln, November arabische und Juli hebräische. Früher begann der Tag im sogenannten Alaturka-Zeitverständnis bei Sonnenuntergang um 12 Uhr. Später wurde auf das 24-Stunden-System umgestellt, wodurch der neue Tag nach 23 Uhr 59 beginnt. Während in der türkischen Tradition das neue Jahr ursprünglich mit dem 21. März, also Nevruz, verbunden war, wurde es mit der Änderung offiziell auf den 1. Januar festgelegt. Vor dem gregorianischen Kalender verwendeten die Türken auch den islamischen Hijri, den Monatskalender Kamiri, den Celali und den Rumi-Kalender. Der in Istanbul vor der Republik verwendete Kalender bestand aus Monaten wie Muharrem, Safer, Büyük Mevlüt, Küçük Mevlüt, Büyük Tövbe, Küçük Tövbe, Recep, Şaban, Ramazan, Şeker Bayramı, Aralık und Kurban Bayramı. Jeder Tagesname und jeder Monatsname, den wir heute verwenden, trägt tatsächlich die Spuren einer vielschichtigen Geschichte in sich. Wenn wir Montag sagen, sprechen wir Persisch, wenn wir Temmuz sagen, berühren wir das Hebräische. Zeit vergeht nicht nur, sie hinterlässt beim Vergehen Sprache, Kultur und Spuren. Auf Wiederhören.
Liebe Zuhörer, es geht weiter mit türkischer Musik, gesungen von İlyas Yalçıntaş, Hüzün.
Tanıdım seni hüzün, yine mi döndün? Tenha sokaklarıma hazırım karşı koymam tuzaklarına. Savur beni yollarına. Gir içeriye yürek korkmaz. Deliye döner akıl. Hadi giyin kuşan gir odalarıma. Yabancı değilim tanırsın beni. Her veda sonrasında. Karşı koymam tuzaklarına. Savur beni yollarına. Gir içeriye yürek korkmaz. Deliye döner akıl.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Persönlichkeiten der türkischen Welt. In der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit dem Thema Das von Çolpan entfachte Feuer der Unabhängigkeit. Sie hören eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen Dr. Cemil Doğaç İpek. Manchmal feiern dann auch Dichter das Schicksal einer Nation. Abdülhamid Süleyman Çolpan ist genau ein solcher Name. Das von ihm verwendete Pseudonym Çolpan wurde nicht zufällig gewählt. Im türkischen Denken ist der Morgenstern ein Zeichen, das in der Dunkelheit den Weg weist. Auch er widmete sein Leben dem Ziel, dem unterdrückten Türkistan den Weg zu zeigen. Çolpan, der in Andijan aufwuchs, eine Ausbildung in der Nachbarschaftsschule und in der Medresse erhielt, die türkischen Dialekte beherrschte sowie Arabisch, Persisch und Russisch sprach, war nicht nur ein Dichter, sondern zugleich ein Denker, ein Kämpfer für die Kultur und ein Mahner seines Volkes. Unter dem Einfluss der dschadidistischen Intellektuellen herangewachsen, verfolgte er aufmerksam die Kultur und Literatur der türkischen Welt und setzte seine Feder für den Freiheitsweg seines Volkes ein. Çolpan's Größe liegt nicht allein in seiner Wut gegen die Unterdrückung. Seine eigentliche Größe besteht darin, dass er auch den Weg zur Befreiung aufzeigt. In seinem Verständnis bedeutet Nationalismus nicht, pathetische Parolen zu rufen, sondern dem Volk zunächst seine eigene Sprache, seine eigenen Werte und seine eigenen Schulen zurückzugeben. In seinen Romanen und seiner Gedankenwelt wird betont, dass Kinder zuerst in nationalen Schulen erzogen werden, die Sprache und Werte ihres eigenen Volkes erlernen und sich erst danach der Welt für Wissenschaft und Technik öffnen sollen. Nach Çolpan ist der Aufbau von Nation und Vaterland also nicht allein durch den Schutz von Grenzen möglich, sondern durch die Gründung von Schulen, die Bewahrung der Sprache und die Wiederbelebung der Bildung und Weisheit. Genau dies ist auch heute unsere Aufgabe, eine Generation heranzuziehen, deren Wurzeln im eigenen Boden verankert sind und deren Blick dennoch auf den Horizont gerichtet bleibt. Ein weiterer bemerkenswerter Punkt ist folgender: Çolpan's Nationalismus ist kein sich abschottender, sondern ein verbindender Nationalismus. In seinen Zeilen hat die Linie Ismail Gasperales wieder das Ideal von Einheit in Sprache, Gedanken und Tat. Çolpan wusste, dass die Türken nicht durch Zersplitterung, sondern nur durch Zusammenhalt und Solidarität bestehen können. Deshalb erscheint in seinen Werken die Idee der Einheit nicht wie ein schmückender Satz, sondern wie ein unmittelbares Rezept zur Rettung. Eine Ordnung, in der die türkische Welt einander nicht vergisst und nicht taub gegenüber dem Leid des anderen bleibt, bildet den Kern seines großen Ideals. Genau dies ist auch heute das größte Bedürfnis der türkischen Welt, eine brüderliche Ordnung, in der man sich gegenseitig stützt. Çolpan's geistige Heimat ist die türkisch-islamische Welt. Er wurde von Klassikern wie Saadi, Hafez, Nevai und Fuzuli geprägt, interessierte sich für die osmanische Literatur und hielt das gemeinsame Gedächtnis der türkischen und islamischen Zivilisation mit seiner Feder lebendig. Noch wichtiger ist, dass ihn nicht nur das Schicksal Turkestans bewegte, sondern das aller unterdrückten islamischen Länder. Die Perspektive in seinen Werken, die von Indien bis Ostturkestan, von Ägypten bis Tunesien, von Algerien bis nach Türkei auf die unter imperialistischem Druck leidenden Länder hinweist, zeigt, dass in seinem Denken das Türkentum und das Leid der islamischen Welt nicht voneinander getrennt waren. Gerade deshalb nimmt Çolpan in der türkisch-islamischen Welt einen besonderen Platz ein. Denn er gründete die türkische Identität nicht auf bloßen Abstammungsstolz, sondern verlieh ihr Bedeutung durch Gerechtigkeit, Freiheit, Moral, Schule, Kultur und Glauben. Sein Nationalismus ist ein aufbauender Nationalismus. Er will das Gestürzte wieder aufrichten, das Zerstreute sammeln und das Verdunkelte erhellen. Die Linie, die sich von der Bildung der Frauen über die Erziehung der Jugend bis zum Schutz der Sprache und zur Entwicklung eines Geschichtsbewusstseins erstreckt, zeigt uns, welche Vorstellung von Nation Çolpan hatte. Eine solche Persönlichkeit gehört selbstverständlich nicht nur einer vergangenen Epoche an, sondern zählt auch heute zu den großen Gestalten des gemeinsamen Gedächtnisses der türkischen Welt. Einer der Aspekte, die Çolpan für uns noch wertvoller machen, ist seine innere Verbundenheit mit Türkiye. Als Anatolien unter Besatzung stand, war der dort geführte Unabhängigkeitskampf für ihn nicht nur die Sache Anatoliens, sondern der Freiheitskampf der gesamten türkischen Welt. Deshalb widmete er sein Gedicht Tufan den siegreichen Armeen Anatoliens. In seinem Gedicht grüßt er Sakarya, İnönü und die Helden der Unabhängigkeit und sieht die türkische Armee wie eine rächende Flut der Unterdrückten. Das ist nicht nur literarische Begeisterung, es ist ein echtes Bekenntnis zur Brüderlichkeit, das sich von Turkestan bis Anatolien erstreckt. Wenn Anatolien damals gefallen wäre, hätte auch Turkestan seine Hoffnung verloren. Wenn Anatolien sich aber erhebt, gewinnen alle unterdrückten türkischen Länder neuen Mut. Çolpan gehörte zu denjenigen, die dies sehr früh erkannten. Tatsächlich findet sich in Çolpans Gedichten nicht nur Unterstützung für Anatolien, sondern auch ein direkter Aufruf zur Sammlung und Einheit. Dieser Ruf, vereinigt euch, mein Volk, wirkt selbst heute noch lebendig und erschütternd. Während er Turkestan aufrichten wollte, vereinte er Flagge, Herz, Staatsidee und den Wunsch nach Unabhängigkeit in derselben Zeile. Deshalb ist das Vaterland in Çolpans Dichtung nicht bloß ein Stück Land, sondern ein heiliger Ort, über dem die Flagge gehisst und für den Opfer gebracht werden müssen. Seine Sprache lehrt uns erneut Folgendes: Wenn die nationale Einheit nur leere Worte bleiben, beginnt der Zerfall. Wenn jedoch Flagge, Schule, Geschichte und gemeinsames Ideal zusammenkommen, erwacht die Nation zu neuem Leben. Das Sowjetregime wollte Çolpan zum Schweigen bringen. Man verhaftete ihn unter dem Vorwurf des Nationalismus, erschoss ihn 1938 und versuchte anschließend seinen Namen in Vergessenheit geraten zu lassen. Das Drucken seiner Werke, ihr Besitz und sogar die bloße Erwähnung seines Namens wurden zu Straftaten erklärt. Doch Gedanken sterben nicht durch Kugeln. Jahre später wurde er rehabilitiert. Nach der Unabhängigkeit Usbekistans kamen seine Werke wieder ans Licht. Dies erinnert uns an eine Wahrheit. Die Werke wahrhaftiger Schriftsteller, die für ihr Volk schreiben, mögen ihr Publikum erst später erreichen, aber sie gehen niemals verloren. Wenn der Name Çolpan heute noch genannt wird, dann deshalb, weil er auf der richtigen Seite stand. Heute ist es unsere Aufgabe, Çolpan nicht nur zu gedenken, sondern ihn zu verstehen, seine Haltung zur Bewahrung der türkischen Identität, seinen Aufruf, dass ohne Zusammenarbeit und Solidarität der Türken keine Zukunft aufgebaut werden könne, und seinen weiten Horizont, der Turkestan, Anatolien und die gesamte türkisch-islamische Welt als Teil desselben Schicksals betrachtet, erneut in Erinnerung zu rufen. Genau das bedeutet der Aufbau von Nation und Vaterland, sich zu erneuern, ohne die eigenen Wurzeln zu vergessen, stärker zu werden, ohne die Brüder zu vergessen, sich der Welt zu öffnen, ohne die eigene Sprache zu verlieren. Çolpan trug den Namen eines Sterns. Was heute getan werden muss, ist, die Richtung nicht zu verlieren, die dieser Stern weist. Sie hörten eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Stimme Türkiyes. Wir senden in die Welt.
Sie hören zuerst Fatih Erkoç mit Ellerim Bomboş und danach Ayla Çelik mit Sakla Beni.
Senden ayrılmadan önce bilmiyordum hiç hayatın anlamsızlığını. en güzel şeylerin bile yaban kaldı. Aklımın ucundan geçmezdi. Sen misin bu hallerde olmama sebep? İnanmak gelmiyor içimden. Oysa ki durmaksızın süren kavgalar meğer aşkın cilvelerimiş. Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızın. Ateşe atılmış bir demir gibi korhaya. Ellerim bomboş, gözümde yaşlarla. Güneşin kavurduğu bir çölde. Yaşlarla güneşin kavurduğu bir çöldeyim.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Yüreğine sakla beni, çıkamam yasakla beni. İyi niyetlidir aşk, alın manyaksa beni. Düşünemem ötesini. Çekilirim ateşine, bana mısın demem ah. Yanıp dökülsem bile küllerimin üzerine. beni, düşünemem ötesini. Gece kelebeği gibi çekilirim ateşine. Bana mısın demem ah, yanıp dökülsem bile küllerimin üzerine.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von THT zu Ende. Die Sendung wurde von Esra Erdogan und Hüseyin Bol moderiert. Mit dem Wunsch, sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Player, Türkiye'nin Ses Radyosu.